Was ist das?
Was ist das?
Denn du bist für mich der Anfang vom Ende.
Ein Autoschlüssel.
You are fake news.
3, 2, 1, 0.
To tension.
Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, eine Frau namens Stacy, für die Liebe bereit. Sie fand ihren Prinzen, die Geschichte wird heikel, denn der Prinz liegt im Sterben, sein Name war Michael. Die Prinzessin voll Trauer, die zwei Kinder sie weinen, denn der Mann, den sie liebten, nie mehr bei ihnen wird sein. 3 Jahre vergehen, der Schmerz erlässt nach, Stacy ganz unverhofft auf David antraf. Nie hätte sie gedacht, noch einmal zu lieben. Sie heiratet David, kann den Schmerzen entfliehen. Sie leben zwar glücklich bis ans Ende seiner Tage, doch was nach 4 Jahren passiert, ist wirklich sehr schade. David, ihr Prinz, auch er ist jetzt tot, als ob eine höhere Macht ihr die Liebe verbot. Ihr Herz ist gebrochen. Es scheint wie verflucht, denn bisher kam die Liebe immer nur zu Besuch. Ja, so die Geschichte. Ihr habt sie gehört. Doch etwas daran die Polizei scheinbar stört. War die Prinzessin stets ehrlich und weise? Oder war sie ganz anders, die bisherige Reise? Lasst euch nun erzählen, was sie wirklich so tat, in der heutigen Folge am Valentinstag. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Two Tension. Heute mal in der Kai Pflaume nur die Liebe CD Edition. Ja, denn heute ist der wichtigste Tag des Jahres, zumindest für jeden Blumenverkäufer. Ja, und wer sonst noch so alles an diesem doch sehr kommerziellen Ereignis verdient. In unserer heutigen Folge findet ihr auch ganz viel Liebe und ja, das sogar kostenlos, was aber eher so meine Liebe für den Podcast ist und weniger die Liebe, die ihr in der Story wiederfinden werdet. Ich habe euch vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, welches Thema ihr euch für die kommende Folge wünscht. Und zur Auswahl standen dabei Mystery, Serienkiller, Bis dass der Tod uns scheidet und Cold Case. Was nichts mit der heutigen Folge zu tun hat, denn den Einfall mit der Valentinstagsfolge hatte ich ziemlich spontan, also sprich gestern, da auch ich gestern mal gepeilt habe, dass heute Valentinstag ist. Die Nase vorn bei der Umfrage hatte übrigens ganz, ganz knapp Mystery, direkt gefolgt von Serienkiller. Die Mystery-Folge wird dann in den nächsten Tagen veröffentlicht. Jetzt starten wir aber erstmal unser Valentin-Special, das eher so in Richtung Bis dass der Tod uns scheidet und Serienkiller geht. Also würde ich sagen, nehmt euch am besten ein Glas Vino, holt die Chips aus dem Schrank und taucht mit mir gemeinsam ab in die Geheimnisse von Stacy Kester. Stacy wurde am 24. Juli 1967 als Stacy Daniels im Bundesstaat New York geboren. In ihrer Kindheit sucht man vergeblich nach fehlender Liebe, einem tragischen Ereignis oder sonstigen lebenswegentscheidenden Umständen. Ihre Mutter beschreibt sie als sehr aufgewecktes Kind, das gefühlt ununterbrochen wissen wollte, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ihr Wissensdurst soll wohl so groß gewesen sein, dass es Tage gab, an denen sie nur noch 3 Warum-Fragen stellen durfte. Übrigens antworteten ihre Eltern mit Darum, ließ sie das nicht gelten und merkte an, dass Darum keine Antwort auf ihre Frage sei. Ihr Berufswunsch ist daher auch gar nicht mal so verwunderlich, denn Stacy wünscht sich, irgendwas im Gericht zu machen. Ja, und der Wunsch, der geht ja auch irgendwie in Erfüllung, aber dazu dann später mehr. Die Jahre vergehen, in denen Stacy immer mehr erwachsen wird und so lernt sie dann im Jahr 1985 mit 17 Jahren Michael Wallace kennen. Sie ist sich sicher, Michael Wallace ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen werde. Die große Liebe, von der man immer in Filmen spricht. 3 Jahre später heiraten Stacy und Michael und bekommen ihr erstes Kind Ashley. Aus Stacy Daniels wird Stacy Wallace. Ihre zweite Tochter Bree kam dann 2 Jahre später zur Welt. Und ja, auch ich finde den Namen ziemlich komisch. Er wird übrigens B-R-E-E geschrieben, nur falls gerade zufällig jemand nach Kindernamen sucht. Eine glückliche Familie, die zwar nicht viel Geld hat, aber genug, um über die Runden zu kommen. Und auf den Bildern, die man von den beiden findet, wirken auch beide überglücklich. Doch die Fassade fängt an zu bröckeln. Denn Michael entwickelt ein Drogenproblem und betrügt Stacy ja relativ regelmäßig. Zudem soll es ein Ungleichgewicht in der Familie geben, denn Michael bevorzugt seine jüngste Tochter Bree und Stacy ist eher so Best Buddy mit ihrer Tochter Ashley, was ziemlich häufig zu Streit führt. Und während die Welt im Jahr 1999 gespannt auf die Jahrtausendwende blickt, baut sich bei dem Ehepaar Wallace die Spannung nur untereinander auf. Sozusagen eine richtige True Tension. Das führt zu der Entscheidung, dass die beiden fortan getrennte Wege gehen wollen und sich somit scheiden lassen. Die letzten Tage des Jahres, vor allem die Weihnachtsfeiertage, möchten sie aber den Kindern zuliebe ein letztes Mal zusammen verbringen und ein letztes Mal wie eine glückliche Familie Geschenke auspacken, Weihnachtsfilme gucken und Schneemänner bauen. Doch es sollte alles ganz anders kommen, denn Michael wurde Anfang Dezember erst krank und dann sehr krank. Er schafft es kaum noch, sich aus dem Bett hochzuraffen, ist ständig am Zittern und sieht zunehmend eingefallener aus. Seine Tochter sagte im Interview, er wäre an manchen Tagen aufgestanden, hätte sich in einen Sessel gesetzt, apathisch in die Luft gestarrt, ohne auch nur ein Wort zu sagen und ist dann wieder ins Bett gegangen. Es gibt auch immer mal wieder kurze Zeiträume, in denen er sich zumindest etwas besser fühlt, weshalb er sich noch immer mit der Einschätzung seines Arztes zufrieden gibt, der annimmt, Michael hätte eine Innenohrentzündung. Dabei muss man bedenken, dass es ja in den Staaten auch immer eine, ja, finanzielle Frage ist, ob man nun zum Arzt geht oder eben nicht. Beim gemeinsamen Weihnachtsessen wirkt er bereits mehr tot als lebendig. Und das, obwohl er in den Jahren zuvor nie irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatte. Gut, wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann, hat er etwas Übergewicht, was jedoch bis dahin keine bekannten gesundheitlichen Konsequenzen nach sich zog. Immer mehr Leute reden auf ihn ein, dass er doch bitte, bitte einen Arzt aufsuchen soll. Ja, doch das wird tatsächlich gar nicht mehr passieren, denn am 11. Januar 2000 starb er auf der Wohnzimmercouch mit gerade mal 38 Jahren. In dem Interview mit seiner Tochter habe ich an dieser Stelle ja einfach totale Gänsehaut bekommen, denn sie erzählt, sie sei am 11. Januar von der Schule gekommen und hätte dort ihren Vater auf der Couch angetroffen. Er machte, so wie sie es ausdrückt, funny faces, also übersetzt, lustige Gesichter, was sie halt als kleinen Spaß von ihrem Vater auslegt. Dann muss sie los, um ihre Schwester von der Schule abzuholen. Kurz bevor sie losgeht, hebt ihr Vater den Arm in die Luft, den er seitlich von sich fallen lässt. Sie hatte keine Ahnung, dass ihr Vater tatsächlich in diesen Minuten dabei war zu sterben. Als Todesursachen nehmen die Ärzte einen Herzinfarkt an. Genaueres könne natürlich eine Obduktion aufzeigen, ja, doch das hält Stacy nicht wirklich für nötig und lehnt diese Option sofort ab. Tief getroffen von dem Schicksalsschlag, ja, kann nur eine Reise nach Disneyland den tiefen Schmerz ein wenig lindern, was finanziell auch ja gar kein großes Problem mehr darstellt, denn immerhin hat Stacy jetzt 55.000 Dollar mehr auf dem Konto durch die Lebensversicherung ihres verstorbenen Mannes Michael. 3 Jahre nach seinem Tod wird aus Stacy Wallace im Jahr 2003 dann Stacy Castor, denn sie heiratet den Inhaber einer Klimaanlageninstallationsfirma, David Castor. Für die beiden ist es ein Neuanfang, denn beide kommen aus einer gescheiterten Ehe. Während David bereits einen erwachsenen Sohn hat, der auf eigenen Beinen steht, leben Stacys Töchter, die mittlerweile 15 und 13 Jahre alt sind, natürlich immer noch mit Stacy zusammen. Mit dem neuen Mann an der Seite ihrer Mutter kommen Ashley und Bree nicht wirklich gut zurecht und doch Davids Einstellung ist von Beginn an sehr deutlich. Es liegt ihm überhaupt nichts daran, die Vaterfigur einzunehmen, denn er sagt, er hat bereits ein Kind und ist froh, dass der nun endlich erwachsen ist. Sie bekommen es trotzdem ganz gut hin, zusammen unter einem Dach zu leben. Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass es ihnen finanziell nun nochmal deutlich besser geht. Denn wie sich herausstellt, kann man mit der Installation von Klimaanlagen anscheinend ganz gutes Geld verliehen. Zu ihrem zweiten Hochzeitstag im Jahr 2005 möchte David etwas Zeit allein mit seiner Frau verbringen und für 2 Wochen mit ihr verreisen. Stacy hält das Ganze wohl für keine gute Idee, denn sie möchte ihre Kids nur ungern so lange allein zu Hause lassen. Was angeblich daraufhin zu einer 7-stündigen Diskussion in der Garage der Eheleute führt. Laut der Aussage von Stacy beendet David den Streit mit den Worten, er habe keine Lust und keine Energie mehr für den ganzen Scheiß. Und so stürmt er, ausgerüstet mit einer Flasche Southern Comfort, in das Schlafzimmer, wo er sich wuterfüllt einschließt. In den darauffolgenden Tagen trinkt er extrem viel und spricht mit niemandem, wenn es nicht unbedingt sein muss. Stacy Kester wählt die 911 und gibt an, dass sie sich Sorgen um ihren Mann machen würde, denn er sei nicht zur Arbeit gefahren und sie selbst habe auch nicht mehr mit ihm sprechen können, nachdem er sie am Sonntagmorgen um 5 Uhr aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgeschlossen hat. Am Freitag hätten sie einen Streit gehabt, in dem er ihr sagt, sie und ihre Kinder sollen machen, dass sie aus dem Haus rauskommen. 5 Minuten später soll er wohl seine unüberlegten Aussagen bereut und sich auch im Anschluss bei Stacy entschuldigt haben. Zu den Polizisten, die vor Ort eintreffen, sagt sie dann noch, dass sie sich wirklich große Sorgen um ihn machen würde, denn er scheint in den Tagen zuvor nicht ganz er selbst gewesen zu sein. Und ja, zudem liegt eine Schrotflinte unter dem Bett, womit der könnte er sich ja nun wirklich ganz leicht was antun. Die Polizisten klopfen mehrfach an der Tür. Keine Rückmeldung. Kein Riegel in der Tür, nicht mal ein klitzekleines winziges Geräusch kommt aus dem Schlafzimmer. Sie brechen die Tür auf und ja, treffen auf eine wirklich schockierende Szene. Stacy wartet vor der Tür im Flur und fragt, ob alles okay mit ihm sei, als die Polizisten das Zimmer betreten. Die jedoch haben keine positive Antwort für sie. Vor ihnen, nackt und auf dem Bauch liegend, entdecken sie David Kester tot auf dem Bett liegen. Als Stacy realisiert, dass ihr Mann nie wieder aus dem Bett aufstehen wird, reagiert sie sofort hysterisch, bricht in Tränen aus und schreit immer wieder, er ist nicht tot, er ist nicht tot. Ja, und so endet das Leben des zweiten Mannes von Stacy öffentlich mit einem Selbstmord. Auf dem Tisch im Schlafzimmer stehen 2 Gläser und 2 Flaschen. Eine leere Flasche Cranberry-Saft, eine fast leere Flasche Apricot Brandy, ein Glas, das noch etwas mit Brandy gefüllt war, sowie ein Glas, das in etwa zu 2/3 mit einer grünlichen Flüssigkeit gefüllt war. Und nein, es war kein Pfefferminzschnaps. Auf dem Boden ragt unter dem Bett ein Plastikkanister gefüllt mit Antifreeze hervor. Ja, was wir hierzulande wahrscheinlich eher so als Frostschutzmittel kennen. Und natürlich, wie ist die Farbe von diesem Frostschutzmittel? Natürlich grün. Ihr könnt euch die Bilder vom Tatort, zumindest die Bilder von den Gläsern sowie von dem Kanister, auch auf Instagram oder truetension.de angucken. Frostschutzmittel zu trinken ist auch absolut keine gute Idee, denn es ist nicht nur höchst giftig, sondern auch extrem qualvoll. Schon 1/4 des Glases reicht aus, um einen erwachsenen Mann auszuschalten. Doch warum sollte er das tun? Laut Stacy liefen die Geschäfte in der letzten Zeit doch eher schlecht und außerdem sei sein Vater in den Wochen zuvor verstorben. Sie ist der Meinung, David hätte unter Depressionen gelitten. Von seiner Familie wird David als sehr liebevoll und fleißig beschrieben, der es einfach liebte, draußen in der Natur zu sein. Sie können sich unter gar keinen Umständen vorstellen, dass jemand wie David Selbstmord begehen würde. Einer der beiden Polizisten vor Ort, ja, ist sowas wie das komplette Gegenteil von einer Vielzahl an Polizisten, die wir so in den letzten Folgen kennengelernt haben, denn er hat so etwas wie einen 6. Sinn, wenn es darum geht, Unstimmigkeiten an einem Tatort festzustellen. Detective Spinelli. Er schaut sich flüchtig im Haus um und findet im Mülleimer in der Küche eine Art Bratenspritze, die dafür eingesetzt wird, um zum Beispiel ja einen Braten zu füllen. Er öffnet den Verschluss und versucht durch den Geruch festzustellen, was für eine Art Füllung da mal drin war. Und dabei stellt er fest, also es war auf jeden Fall schon mal keine Champignon-Rahmen oder Brokkoli-Käse-Füllung. Dafür riecht es doch einfach zu stark nach Alkohol, was sowohl vom Brandy als auch vom Frostschutzmittel kommen könnte. Diese Spur möchte Spinelli natürlich auf gar keinen Fall kalt werden lassen. Und so wird natürlich alles, was mit dem Tod von David zu tun haben könnte, untersucht. Aber fangen wir mal mit dem Glas an, das mit dem Frostschutzmittel gefüllt war. Sie finden in Summe 3 Fingerabdrücke, die man ganz zweifelsfrei Stacy zuordnen kann. Nun könnte man sagen, ja, es ist ja auch ein Glas, was sie auch genutzt hat. Und sie könnte es ja vielleicht ja schon vorher berührt haben, hätte vielleicht den Geschirrspüler ausgeräumt oder sonst was. Aber das Komische ist, dass die Fingerabdrücke so positioniert sind, als hätte sie das Glas von unten gehalten. Also sprich, so wie man vielleicht ein Glas hält, ja, wenn man jemanden so das Glas zum Mund führt und der halt trinken soll. Dann die Bratenspritze. Sie finden die DNA von David auf der Spitze der Bratenspritze. Gott, schwierig. Jedoch keine Fingerabdrücke. Und die Flüssigkeit, die sich zuvor in der Bratenspritze befunden hat, war Antifreeze. Damit wäre er dann wahrscheinlich der erste Mensch, der auf freiwilliger Basis ein Gift nicht mit einem Glas trinkt, sondern eine Bratenspritze verwendet, um es sich in den Mund zu spritzen. Immer mehr Puzzleteile fügen sich zu einem ja ganz bestimmten Bild zusammen und eins davon ist zum Beispiel sein Testament. Darin hat er Stacy zur Alleinerbin seines Vermögens gemacht. Sein Sohn soll wohl keinen einzigen Cent erhalten. Und das bei einem doch recht stattlichen Vermögen, was sich der David da aufgebaut hat. Und falls ihr euch fragt, na, wie viel hat er denn hinterlassen, dann drücke ich es einfach mal so aus. Unter seinen Vermögensgegenständen, neben seinem Haus, befinden sich auch mehrere Jetskis, Schneemobile, sowie auch ein Boot. Er war also Jetski und Boatwitch, was alles zusammengefasst doch verdammt viel gewesen sein muss. Die Ermittler suchen nach weiteren Auffälligkeiten und eine davon ist Stacys Vergangenheit. Und die liegt tatsächlich nur 1 Meter neben David begraben. Ihr erster Mann, Michael. Ja, dennoch, er starb ja recht unerwartet und das noch in sehr jungen Jahren. Gab es da vielleicht irgendeinen Zusammenhang? Genau das wollen die Ermittler herausfinden und beschließen, seine Leiche zu exhumieren. Das bedeutet, sie graben die Überreste von ihm aus und untersuchen die. Und der große Knall ließ auch nicht wirklich lange auf sich warten, denn als sie die Auswertung der Exhumierung erhalten, wird aus den einzigen Puzzlestücken ja eine riesige Leuchtreklame, auf der steht, Stacy ist eine eiskalte Mörderin. Die Organe ihres ersten Mannes sind voll übersät mit Kristallen, die man unter dem Mikroskop ganz deutlich erkennen kann. Wird man mit Frostschutzmittel vergiftet, bilden sich schnell Ablagerungen auf den Organen, die ja wie kleine Kristalle aussehen und daraufhin zu multiplen Organversagen führt. Gott, oh Gott, oh Gott. Hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Und wie man sieht, selbst viele, viele Jahre nach dem Tod kann man sie noch eindeutig identifizieren. Würde man die Proben von Michael und David nebeneinander unter dem Mikroskop betrachten, würde man absolut keinen Unterschied feststellen. Spinelli fährt daraufhin mit einer weiteren Ermittlerin zu Stacy nach Hause. Stacy ist sichtlich überrascht, als sie die Tür öffnet, denn schließlich rechnet man jetzt nicht wirklich damit, dass die Polizei nach einem Selbstmord vor der Tür steht und darum bittet, mit auf das Revier zu kommen. Sie bringen Stacy in einen Verhörraum, wo sie doch recht nervös und angespannt Platz nimmt. Spinelli erklärt ihr, dass sie ja noch ein paar abschließende Fragen hätten, um den Fall dann final zu schließen. Und jetzt hört bitte ganz genau zu. Er sagt, Stacy, im Schlafzimmer hat man ja 2 Gläser vorgefunden und sie haben mir beim letzten Mal gesagt, dass sie ihm Cranberry-Saft gebracht haben. Sie beantwortet das einfach nur mit Ja. Spinelli, okay, ich zeige Ihnen jetzt ein Bild dieser 2 Gläser und können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, in welches dieser Gläser Sie den Cranberry-Saft gefüllt haben? Sie schaut sich die Bilder an und sagt, mal sehen. Also als ich das Antifreeze eingegossen habe, den Cranberry-Saft. Spinelli blickt sie für einen Moment an. Was haben Sie gerade gesagt? Als Sie das Antifreeze eingegossen haben. Sie reagiert doch recht aufgebracht. Also, ihre Einschüchterungsmethoden lasse ich mir hier nicht gefallen. Das Verhör ist vorbei. Spinelli nimmt das Bild von den Gläsern und möchte es zurück in seinen Ordner legen. Er öffnet den Ordner, in dem ganz oben ein Bild von der Bratenspritze liegt. Stacy wiederum sieht das Bild und fragt, was ist das? Wie, was ist das? Na, hier, das Bild von der Bratenspritze. Spinelli antwortet daraufhin, ach, machen Sie sich darum mal keine Sorgen. Das Verhör ist vorbei. Und allein dieses Verhör macht den Fall aber sowas von zu einem meiner Lieblingsfällen, weil ich ja es einfach verblüffend finde, wie man all seine Gedankengänge darauf ausrichtet, sich nichts anmerken zu lassen und schon gar nicht irgendwas Falsches sagen möchte und dann einfach mal sowas. Da haut sie so eine Bombe raus. Es gibt übrigens auch einen deutschen Fall, in dem der Täter recht ähnlich überführt wird, den ich in den nächsten Monaten auch ganz sicher mal behandeln werde. Stacy jedenfalls erkannte so langsam den Ernst der Lage. Dass so gut wie alles, was sie von dem Zeitpunkt an tun würde, unter Beobachtung steht, konnte sie sich schon irgendwie denken. Und so passt sie ihren Tagesablauf auch dementsprechend an. Zum Beispiel sah man sie nun sehr viel häufiger am Grab ihrer beiden Ex-Männer, was das Bild der trauernden Witwe gleich viel besser zur Geltung bringt. Und tatsächlich wollte sie auch in Erfahrung bringen, ob man die Leiche ihres ersten Mannes tatsächlich exhumiert hat, denn sie konnte es einfach nicht glauben. Dabei war es natürlich auch super praktisch, dass beide direkt nebeneinander liegen, so, ja, wurde sie gleich bei beiden gesehen. Ein paar Tage später bekommt Stacy einen Anruf von ihrer Tochter und da hören wir jetzt mal kurz dank modernster Überwachung rein.
Hello?
Mommy, they came to my freaking school.
They came to your school? Are you okay?
I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now.
Oh my God,
how do they know I'm
going to
be here?
Oh my God, that bastard came to your school.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Ermittler sind zu ihrer Schule gekommen, um mit ihr über die aktuellen Untersuchungen zu sprechen und eröffnen ihr, dass dringender Tatverdacht gegen ihre Mutter bestehen würde, im Fall von ihrem Stiefvater, sowie auch von ihrem leiblichen Vater. Denn der ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben, sondern aufgrund einer Antifreeze-Vergiftung, was ihr natürlich vollkommen neu ist. Das muss auch in etwa der Moment gewesen sein, in dem Stacy einfach komplett die Kontrolle verliert. Sie schmiedet einen Plan, der so unmenschlich und grausam ist, dass er gegen die Morde an ihren Ehemännern schon fast wie Kavaliersdelikte aussehen. Sie ruft ihre 19-jährige Tochter Ashley an, die gerade ihr Studium angefangen hat und deshalb nicht mehr bei Stacy wohnt. Sie sagt zu ihr, na, die letzte Zeit, die war schon echt hart. Komm doch am besten mal rüber und wir genehmigen uns mal ein paar Drinks. Ashley war als 19-Jährige natürlich komplett aus dem Häuschen, dass ihre Mutter ihr erlaubt, Alkohol zu trinken. Denn wie ihr wisst, ist das erst ab 21 erlaubt. Ashley und Stacy schütten sich zusammen die Drinks hinter und ja, das ist kaum verwunderlich, dass Ashley am nächsten Morgen doch recht schwer in die Gänge kommt, denn sie hat einen ganz schönen Kater, als sie zur Uni geht. Und trotzdem ruft ihre Mutter an dem Tag wieder an und sagt, ja Mensch, das war doch gestern so ein lustiger Abend, lass uns das doch heute gern nochmal wiederholen. Gesagt, getan. Und so wird am nächsten Morgen folgender Notruf festgehalten. Stacy sagt, ihre Tochter hätte Pillen geschluckt, wohl eine ganze Flasche Wodka getrunken und sei nun bewusstlos. Sie macht komische Laute und hat sich wohl übergeben. Ihre Schwester Bree wollte sie an dem Morgen wecken, ja, und bemerkte, dass irgendwas ganz und gar nicht stimmt und Ashley bei Weitem mehr Probleme als nur den Kater hat. Sie ruft Stacy, die daraufhin die 911 wählt. Und noch während des Telefonats findet Bree im Zimmer einen Abschiedsbrief von Ashley. Darin gesteht sie, ihren leiblichen Vater sowie auch ihren Stiefvater mit Frostschutzmittel vergiftet zu haben. Im Fall von Michael hätte sie zusätzlich Rattengift verwendet, also im Fall von ihrem richtigen Vater, um wirklich sicher zu sein, dass er auch wirklich daran stirbt. Was nach diesem Brief auch nochmal untersucht wird, und man findet tatsächlich Rückstände von Rattengift, also die Person, die den Brief geschrieben hat, kannte sich auf jeden Fall gut aus. Sie könne einfach mit der Schuld nicht mehr leben und würde sich deshalb selbst das Leben nehmen. Ich habe euch den Brief auch hochgeladen, denn der wurde nicht handschriftlich verfasst, sondern tatsächlich am Computer geschrieben, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Ashley wird daraufhin umgehend ins Krankenhaus eingeliefert und sie überlebt. Als sie dann wieder zu Bewusstsein kommt, ja, da ist das Letzte, woran sie sich erinnern kann, dass sie mit ihrer Mutter ein paar Drinks getrunken hat. Und ja, da war kein Abschiedsbrief, keine Pillen, einfach nichts. Direkt nachdem die Ermittler Ashley im Krankenhaus befragt und ja, sie mit diesen schier unglaublichen Anschuldigungen konfrontiert haben, verhaften sie Stacy, die gerade von dem Krankenhaus eine Zigarette raucht. Sie wird beschuldigt, ihren ersten Mann Michael sowie auch ihren zweiten Mann David ermordet zu haben. Ja, und hinzu kommt noch der versuchte Mord an ihrer Tochter. Und das einfach nur, um ihre eigenen Taten zu verschleiern. Ihre eigene Tochter. Das finde ich wirklich, ja, unfassbar. 3 Menschen vergiftet, 2 davon tot. Und das in einem Zeitraum von gerade mal 7 Jahren. Laut der Definition kann man Stacy Caster somit sogar schon als Serienmörderin bezeichnen, selbst wenn Ashley überlebt hat. Stacy plädiert natürlich auf nicht schuldig und behauptet tatsächlich weiterhin, dass ihre Tochter all diese Taten verübt hätte. Die Verteidigung versucht krampfhaft irgendwas zu finden, was diese Theorie untermauert. Daraufhin finden sie einen Brief, den Ashley als Teenager zuvor an einen Brieffreund geschrieben hat. Darin schrieb sie auf, ja, pubertäre Art und Weise, dass sie sich am liebsten umbringen würde, ohne irgendeinen ernstzunehmenden Grund, also einfach ohne das auch nur im Entferntesten ernst zu meinen. Und ja, das ist auch tatsächlich alles, was die Verteidigung vorzubringen hat. Und ja, sorgt tatsächlich bei der Jury für einen kurzen Moment, in dem sie sich das Lachen doch wirklich verkneifen müssen. Auf der anderen Seite wiederum hat man noch ziemlich viel gefunden. Ja, und selbst einzeln betrachtet ist jeder Beweis vernichtend für Stacy. Auf dem Computer von Stacy wird ein Zeitstempel gefunden, der darüber Auskunft gibt, wann genau ein Dokument erstellt wurde. Demnach hätte Ashley den Computer mit zur Uni schleppen müssen, und ich rede von einem Computer, nicht von einem Laptop, um von dort aus den Brief zu schreiben und ja, es dann irgendwie geschafft haben, den Brief im Haus ihrer Mutter auszudrucken, während sie nachweislich in einer Vorlesung saß. Die einzige, die Stacy zu diesem Zeitpunkt noch geglaubt hat, ist ihre eigene Mutter, also Ashleys Großmutter. Sie stößt anscheinend lieber ihre Enkelin von der Klippe, als sich irgendwann mal einzugestehen, dass ihre Tochter einfach ein Monster ist. Im Januar 2009 beginnt dann der Prozess. Ich habe euch an der Stelle mal ein kurzes, ja, ich nenne es mal Mixtape des Prozesses zusammengestellt.
Did you kill David Caster by poisoning him with antifreeze?
No, I did not.
Did you try to murder your daughter by poisoning her with alcohol and pills and try to frame her for the murders of David Caster and Michael Wallace?
Absolutely no, I did not.
Did anybody in the year 2000 know Ashley Wallace better than you?
Probably not.
Did anybody in the year 2005 know Ashley Wallace better than you?
Probably not.
And you, as you just said, have been in jail for 16 months for a crime you claim you didn't commit, correct?
That's true.
And your answer to this jury, when I ask you to give them the number one reason why Ashley Wallace killed her own father with antifreeze and then stuffed rat poison down his throat, your answer is, I don't know, correct?
That's correct.
Did Ashley poison him?
I did not poison him.
When did Ashley poison him?
I can't answer that question. That's
it. My God, is this your testimony?
That's not what I said.
Also, wie ihr gehört habt, Stacy streitet alles ab. Was die Gegenseite natürlich komplett rasend vor Wut macht. Und er weist auch nochmal darauf hin, dass ihre Tochter sowas wie ein kriminelles Genie hätte sein müssen, um im Alter von gerade mal 12 Jahren ihrem eigenen Vater so etwas anzutun. Ihr findet auch Videos dazu auf tooltension.de. Ja, so hatte Stacy sich das sicherlich nicht vorgestellt, als sie als Kind den Traum hatte, später irgendwas im Gericht zu machen, obwohl es ja eingetroffen ist. Also sie macht ja gerade irgendwas im Gericht. Also wenn man da wirklich von Machen sprechen kann, wenn man schuldig gesprochen wird. Genau das wird Stacy nämlich. Zum einen wird sie dafür schuldig gesprochen, David Kester ermordet zu haben und bekommt dafür 25 Jahre Haft. Für den versuchten Mord an ihrer Tochter kommen weitere 25 Jahre dazu und dann noch, weil sie das Testament gefälscht hat, was ihr weitere 4 Jahre einbringt. Man könnte auch sagen, Stacy sammelt gerade die Jahre in Haft wie Payback-Punkte, nur für den zweiten Mord, beziehungsweise eigentlich den ersten Mord wird sie nicht belangt, nämlich den Mord an ihrem ersten Mann. Dafür kann man einfach nicht genug Beweise finden und trotzdem bekommt sie ja 54 Jahre, was in ihrem Fall gleichzusetzen ist mit einer lebenslangen Haft, denn die Stacy ist ja nun auch nicht mehr die Jüngste. Stacys Töchter sagen vor Gericht, in Anwesenheit ihrer Mutter, dass sie es einfach nicht verstehen können, wie ihre Mutter so etwas tun konnte, ja, wie sie über diese Menschenleben richten konnte, wie sie ihrem Vater sowas antun konnte und natürlich auch, wie sie ihrer eigenen Tochter sowas antun konnte. Sie sagen, dass sie ihre Mutter hassen würden. Einfach für, ja, all die Leben, die sie ruiniert hat. Und obwohl sie ihre Mutter hassen, lieben sie sie auch gleichzeitig, was ein Gefühl ist, das sie, wie sie selbst sagen, nicht einordnen können. Wie kann man jemanden hassen und gleichzeitig lieben? Im Juni 2016, ja, da bewahrheitet sich dann auch die Theorie mit der lebenslangen Haft, denn Stacy wird tot in ihrer Zelle aufgefunden. Sie hatte einen Herzinfarkt. Was für eine Ironie. Und damit kommen wir auch zum Ende des heutigen Falls rund um Stacy, ja, oder wie sie auch von vielen genannt wird, die schwarze Witwe. Vielleicht findet ihr es ja jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, dass zum Beispiel euer Freund die Rosen vergessen hat, nachdem ihr jetzt von der Frau gehört habt, die ja doch eigentlich der Inbegriff für das Gegenteil vom Valentinstag ist oder ja, das einfach das Gegenteil vom Valentinstag verkörpert. Und da es ein Special ist, ende ich heute mal nicht mit einem Tipp, sondern ja mit der Aufnahme, von der ich euch gerade erzählt habe, nämlich die Aufnahme von Stacys Kindern, die doch diese ja recht, also was heißt recht, diese wirklich sehr, sehr emotionalen Worte an ihre Mutter richten. Und ja, für diejenigen unter euch, die sich das noch anhören möchten, spiele ich das jetzt nochmal ein. Und ansonsten sage ich schon mal, habt einen wunderschönen Valentinstag. Bitte macht nicht den Fehler, euch irgendwie blind mit jemandem zu treffen, einfach nur, weil ihr am Valentinstag mit jemandem zusammen sein wollt. Ihr wisst, wie das enden kann. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon zu Genüge besprochen. Außerdem ist gerade Corona, also doppelt doof. Ja, und ansonsten habt einen bezaubernden Wochenstart. Wir hören uns in ein paar Tagen. Bis dann.
I hate my mother for ruining so many people's lives. I don't even know why she did it. What gave her the right to play God with people? And I hate her for having me be the one that found my dad. Just like her for having Bree found me. I never knew what hate was until now. Even though I do hate her, I still love her at the same time. That bothers me. It's so confusing. How can you hate someone and love them at the same time? I just wish that she would say sorry for everything she did, including all the lies.